über die Bilder des Weltenkreises. Es ist nicht unsere Absicht, diese Bildgruppe, zu der Bohuinra selber in seinem Buche Welten das Wort ergriffen hat, ausführlich zu kommentieren. Weil zudem im nämlichen Werke die farbigen Wiedergaben sämtlicher Weltenbilder geboten sind, werden in diesem Kapitel nur wenige Stichproben zur Stützung des Textes abgebildet. Bohuinra hat jene Kompositionen in Görlitz ungefähr 1920 bis 1922 für sich und nahe Verstehende gemalt. In der Öffentlichkeit würde man damals, besonders in der Provinz, solche Bilder vermutlich als die Fantasien dilettantischer Laune und Willkür des Wahnsinns angesehen haben. Der Vorwurf des Dilettantismus ist der ärgste, den das Zeitalter des Spezialismus zu erheben hat und kommt schon beinahe einer Ächtung gleich. Einst war es anders. Der Helene verachtete vielmehr den Spezialisten als Banausen. Das Wort Banausos bedeutet nicht nur Handwerker, sondern vor allem Spießbürger. Inzwischen hat sich jenes Grundverhalten auf der einen Seite noch verschärft, aber auf der anderen Seite gerade dem Wahnsinn gegenüber, wofern er nur Methode bewies, eher konziliant gezeigt. In der Tat mischen sich nur zu oft, außer den Klügeleien von Schwindlern, Fantasien von wirklich Wahnsinnigen unter die Darbietungen der Künstler, ohne als solche erkannt zu werden.
Viele Betrachter,
auch die wissen, woran sie sind, trauen sich nicht, etwas zu sagen und sich gegen die Meinungsknebelung durch ästhetisierende Klicken aufzulehnen. Heute würde der allgemeine Konformismus nicht mehr wagen, sich gegen irgendetwas, das sich avantgardistisch gebärdet, aufzulehnen, und der Verlust der Mitte, vorzügliches Wort des österreichischen Kunstgelehrten Hans Sedlmayr, gilt beinahe als ästhetische Tugend. Das einst erzwungene Alleinstehen mit seinen geistlichen Arbeiten brachte Bohuinra einmal in die schwere Stunde, da er etwa ein halbes Hundert solcher Kompositionen dem Feuer übergab. Eine dicke Schicht von Bleiweiß bedeckte den Grund des Ofens. Aber das Ideenmaterial, welches durch jenes Brandopfer ja nicht zerstört werden konnte, fand neue Gestaltung in dem Zyklus Welten, als die Sturmflut des Expressionismus auch solche Werke mit emporheben konnte, deren formale Klarheit und Wesensfülle mit dem vielfach unentschiedenen Herumtasten der unter dem Schlagwort Expressionismus sich sammelnden Richtungen trotz einem gewissen Anschein weiter nichts zu tun hatte. Überdies handelte und handelt es sich hier um etwas anderes als nur die Gehversuche neuer technischer oder psychologischer Ausdrucksweisen. So befremdlich diese Bilder zunächst anmuten könnten, ist doch ihr Handwerkliches ganz unproblematisch und weiter nichts als unbeirrbare und folgerichtige Weiterentwicklung malerischer Überlieferung. Andererseits lässt sich nicht bestreiten, dass da und dort im Expressionismus Ahnungen aus der Erscheinungswelt geistiger Stammformen aufflackern. Der Formenvorrat im Werke eines Kandinsky beispielsweise ist in der gemeinten Hinsicht sehr bemerkenswert. Auch Paul Klee ist hier zu nennen. Die Erörterungen über das geistige Weltallgefüge im vorigen Kapitel bieten für sämtliche in dieser Schrift noch angestellten Betrachtungen die Voraussetzung. Alle Bildvorwürfe entblühten der schauenden Erkenntnis im hohlkugeligen Inneren der Weltwerkstätte und gründen sich dort auf eine unbedingte Raumempfindung, deren Innenstärke unser recht unbestimmtes und schwankendes Gefühl von Raum weit überbietet. Befindet sich doch auf unserem Plan ein nicht weiter gebildeter Bauer und ein mit Lichtjahren operierender Gelehrter unterm rein räumlichen Erlebnis des gestirnten Himmels im gleichen, ziemlich hoffnungslosen Fall. Sie können sich geängstigt, erhoben oder unbeteiligt fühlen. Das Raumgefühl sagt ihnen eigentlich gar nichts. Die irdische Unbestimmtheit des Empfindungslebens im Vergleich zu dem der Verstand sich in Klarheit geborgen wähnt, wird erst im äonischen Sein durch zunehmende Bündigkeit und Durchlichtung abgelöst. Denn dort ist jede Wahrnehmung geinnert. Der subjektive Mittelpunkt der Entelechie bedingt allseitigen Empfang und allseitige Ausstrahlung. Jedes Erlebnis bietet sich restlos in seiner ganzen Fülle dar, weil im geistigen Kosmos jedes die Fähigkeit hat, jedes andere zu durchdringen, wie auch sich abzusperren. So kommt es, dass eine jede Formbewegung völlige Klarheit ergibt, jene Klarheit freilich, deren Seinsgewalt haarscharf der inneren Weite der erlebenden Entelechie entspricht, weil der Vorgang ja jeweilige Angleichung ist. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Antipathie führt zur Meidung, Sympathie zur Gleichung. Antipathie und Sympathie werden den hierarchischen Grad fixieren. In gewissem Sinne gibt es also gar kein Gegenübertreten Objekt, sondern nur Eintreten Subjekt. Bei Beauvoisinat wird die Kunst zum Spiegel der Urgründe des Daseins. Sie gibt sich weder mythisch noch naturalistisch, weder dekorativ noch illustrativ, weder symbolisch noch illusionistisch. Sie lässt ihre Quellen fast ohne Zwischenleitung hervorsprudeln beinahe unmittelbar, wenn hienieden Unmittelbarkeit überhaupt möglich wäre. Sie personifiziert nicht mehr die schöpfenden Mächte und Triebkräfte, sie kleidet sie nicht mehr poetisch ein, sie gibt sie gewandlos wieder. In dem Maße, wie wir die Ergebnisse dieses Schaffens begreifen, erkennen wir, dass wir hier und dort sind und dass unser Dortsein zunehmend in unsere Bewusstheit einfallen wird, erkennen wir auch, dass wir bereitet sind, das Göttliche als Göttliches wirklich zu erblicken. Semele würde nicht mehr durch die Lichtoffenbarung des sie liebenden Gottes verzehrt werden. Man ist also in der Tat, wie schon früher gesagt, dazu berechtigt, hier mehr als irgendwo sonst in der damals zeitgenössischen Kunst von der neuen Sachlichkeit zu sprechen, was zugleich auf eine wahrhaft magische Kraft hinausläuft. Man könnte allenfalls sagen, dass Owenra in seiner Kunst einen geistigen Realismus pflegte, der eine strenge Innehaltung gesetzter Ordnungen bedingt. Wohl hatte er schon daran gedacht, frei und willkürlich mit den sich ihm darbietenden Formen umzugehen und selbstherrlich mit diesen Themen zu komponieren. Aber das hätte sich nicht mit dem Gnadenzwang eines Schaffens vertragen, welches höher ist als ein abstraktes, an Gesetz und Notwendigkeit sich nicht binden wollendes und daher nicht in geistigem Vollbewusstsein geschehendes Schaffen. Zu jener Selbstherrlichkeit im Umgang mit scheinbar unsinnlichen Formen ist die Künstlerschaft schwerlich zu ihrem Heil inzwischen gelangt. Er versuchte auch, seine kosmischen Gesichte physisch fassbarer zu machen im Sinne unseres dreidimensionalen Sehens, mitsamt den demselben anhaftenden Stimmungswerten an Hell-, Dunkel- und Farbobertönen. Aber das Ergebnis musste ein Abirren vom stets mehrdimensionalen Tatbestand im Geistigen sein. Die Versuche wurden also verworfen. Gleichwohl sind in den Weltenbildern Anklänge an derartiges zu spüren, etwa auf Astrallicht, wo es aber durch den darin zur Darstellung gebrachten grauenvollen Weltbezirk, der ganz aus Trug besteht, ohnehin begründet ist. Handelt es sich jedoch um eine menschgeschaffene Scheinwirklichkeit aus Mürben, Türmungen und qualliger Gespenstigkeit, deren Hereinwirkung in unsere Welt uns nur zu sehr bekannt geworden ist und Hekatomben von wehrlosen Opfern in progressiver Reihe fordert. Zu allen diesen kosmischen Bildern wurden nie Skizzen angefertigt, weil es gar kein Suchen und keine Wahl gegeben hat, sondern nur Notwendigkeit und treue Sachlichkeit, aus Ehrfurcht vor der Eingebung und vor der Fülle der Gesichte. Denn hier kommt die Inspiration von geistgewaltiger Stelle her und erheischt unbedingte Hingabe. Mitunter freilich entsprechen gewisse Bildkerne so hohen Lichtergüssen, dass der Versuch, Unfassbares für uns fasslich darzustellen, sich des Symbols anstatt der durch unsere Formung nicht ausdrückbaren geistigen Figur bedienen muss. Dies gilt besonders da, wo leuchtende Kristalle die Stelle der aus sich selbst strahlenden Gluten vertreten, heiliger Gluten, die gewiss im Bereich ihrer erhabenen Ordnung auch in einer Art Kristall sich dartun, aber unseren Vorstellungen in jeder Hinsicht entrückt bleiben. Solche symbolisch auftretende Kristalle finden sich beispielsweise auf den Bildschöpfungen Offenbarung und Erfüllung. Auf der starkfarbigen Komposition Te Deum Laudamus vollends ist solch ein Kristall gleichnishaft von außen anstatt von innen zu sehen. Sein Wesen wird uns vielleicht durch erhabene musikalische Erschütterung ahnbar, wie ja das ganze Bild von inwendiger Musik klingt. Musik und Sphärenklang verlassen uns überhaupt nie, solange wir uns innig mit diesen Bildern verknüpft fühlen, auf denen sich allenthalben tonliche Figuren und klangliche Farben in Bildhaftes hinüberkristallisiert haben. Anders hinwiederum ist es auf Lux in Tenebris bestellt, indem hier die den ganzen Bildraum durchsättigende Kristallstrahlung eben noch ihr gemäß dargestellt werden konnte. Es ist ein machtvoll seliges Kristallgebären aus freiem Mittelpunkt heraus, welches die in den Menschen hineinwachsenden Kräfte aus dem Chaos und der Finsternis des Abgrundes emporsaugt. Die dunklen Kraftsäulen stehen um einen goldenen Altar, in welchem das Licht aufglüht. Dieser Altar ist der heilige Eckstein, von dem in der Schrift geschrieben steht. Er ist auch der in geistiger Flamme geläuterte Stein der Weisen. Man spürt eine zunehmende Emporgliederung in diesem Gemälde von den dumpfesten Gewalten unten bis empor zu dem in unerschöpflicher Kraft sich ergießenden Stern. Leise naht sich die Erinnerung an den Stern über der Krippe, welche alles umsteht, vom träumenden Tier, Öchslein und Eselein, über die Hirten empor, bis zu den gabenspendenden Weisen aus dem Osten. Solch kristallische Lichtausschüttung geht überschwänglich in Urzeugung vor sich, indem die väterliche Besamung das düstere mütterliche Urwasser erregt, durchdringt und befruchtet. Es kommt aber auch vor, dass Licht und Sterne ihr ruhig kraftvolle Strahlen preisgebend alles Wesen verschleudern und vergeuden in höllischer Verblendung, also die taumelnden, mitleiderregenden Sterne des Inferno. Sonst gehört jede Kristallfigur der äonischen Welt zu den höchsten geistigen Erscheinungssphären. Ihre Form ist wie zarter, seliger Hauch aus lichtgesponnenen Linien gefügt, nahe schon dem Letzten und Höchsten, nahe der Leere, die alle Bedingtheit und alle Fülle will und ermöglicht, nahe also jener hehren Seinsstufe, von welcher uns ein chinesischer Lichtträger als dem Tao gesprochen hat. Es ist allen geistlichen Bildern gemeinsam, dass die Kruste auf ihnen als Rahmen zu dienen hat, durch den man in Himmelstiefen hineinblickt. Freilich befinden wir uns nicht mehr in den lichteren Bereichen dieser Kruste und der positiven Zone so benachbart, dass die höchsten Welten hereinstrahlen können. Oft sind die Lamellenkräfte der Kruste und ihre Fortentwicklungen notwendigerweise in einer Art Parallelperspektive und gleichsam als Bühnenrahmen angeordnet. Man muss aber dessen eingedenk bleiben, dass sich alles durchdringt und steigert. Das Gesicht tut sich mitten in den ungeheuren Lebensregungen erwartungsvoller Seelenkräfte auf. Die Geburt des Kosmos etwa, welche sich gewiss schon in unteren, sehr dichten Geweben der Kruste vollzieht, zeigt eine Menge Gestaltungen, die an Basaltsäulen gemahnen. Diese Säulen ragen von oben und unten ins Bild herein und sind natürlich der inneren Mitte entgegengereckt vorzustellen. Unsere Zentralperspektive hier anzuwenden, verbot sich von selbst. Denn unsere materiellen Höhlenvorstellungen durften das innere Erleben nicht durchkreuzen. Das allseitige Geschehen kann durch Beziehung zu unserem in der Hauptsache doch mechanischen Weltbild nicht vollhaltig erfasst werden. Allenfalls vermöchte das Kräftespiel elektrischer, zumal kernphysikalischer und radioaktiver Vorgänge ein lebendigeres Gleichnis des ständigen Ereignens in der Kruste zu vermitteln. Gerade auf dem zuletzt genannten Bilde befinden sich jene rechtwinklig gebrochenen grünen Schienen in der linken oberen Ecke, die wie schwebende Antennen anmuten. Und es wohl auch geradezu sind Auffänger von Lebensströmen, die alle diese Räume durchpulsen. Die Farbe auf den Bildern ist von großer Wichtigkeit, weil sie inwendiger Ausdruck ist und nicht nur dem ästhetischen Zusammenhang dient, sondern ganz in den lebendigen Strom eingetaucht ist, dessen Dynamik sie stets und sofort genau entspricht. Daher hat jede Aufhellung oder Verdunkelung, jede Lockerung oder Verdichtung der Farbe geradezu magische Bedeutung. Es ist nie leeres Gerede gewesen, wenn man der hohen Kunst eine heilende und erlösende Kraft, auch sehr verhängnisvolle Wirkungen können durch eine abwegige Kunst zustande kommen, zugebilligt und also den wirklichen Künstler als Seelenarzt anzusprechen, die Neigung gehabt hat. Wenn irgendwo in der Kunst, so sind solche Einflüsse in dieser Kunst, die man ohne Selbsttäuschung als Medizin und Nahrung der Seele empfinden darf. Wie könnte es auch anders sein? Nur die gehirnliche Verkrampfung dieser Zeit mag sich gegen die Idee des Bildzaubers verschanzen, obwohl gerade sie sich wie weiches Wachs durch die Mittel des Bildzaubers kneten lässt, der sich unverfänglicher Reklame und Propaganda nennt. Wenn wir mit Recht im hier betrachteten künstlerischen Werk eine Schatzkammer der Schöpfungsstammformen erblicken dürfen, wie könnte es anders sein, als dass die Allgewalt jener schaffenden und gestaltenden Kräfte auch im Bilde schon lebenssteigernde und krampflösende Influenz übe. Es ist nun eine rühmenswerte Eigentümlichkeit dieser Kunst, dass ihr Bildzauber da, wo die Wirkung des Abgrunds, wo das Satanische und Verneinende zur Darstellung kommt, abwendend wirkt, bannend wie jenes von den Griechen Apotropaion genannte Auge, das gegen schlimme Einflüsse, bösen Blick und ähnliches auf Vasen und allen möglichen Gegenständen angebracht wurde und noch heute etwa dem Bug von Mittelmeerbarken aufgemalt wird. Die unheimliche und aufrüttelnde Komposition Sodom zeuge dafür. Schon die sengenden und brennenden Farben machen Zurückschrecken. Das grauenvolle Antlitz der Sünde, des sich Absondernden, starrt aus der Härte dieses am undurchdringlichen Nichts der Welthohlkugelwand hinklirrenden und knirschenden Bereiches. Störrig droht das öde und rechtwinklige Gebilde, wie eine kalte, stahlblau angelaufene, ausgestanzte Eisenplatte in den schwefeligen Raum. Ebenso reckt sich, gleichsam totemistisch, die glasige, grünliche und gezähnte Sägeform empor, bei deren Anblick man sich unwillkürlich auch der zur Salzsäule erstarrten Frau des Lot entsinnt. Unten krümmen sich dämonische Gestalten in laszivem Tanz eines erotischen Götzenkultes. Zu Rechten ragt ein üppiges, fernöstliches Kulturbruchstück herein, ihm zumindest ähnlich sehend. Es mag sein, dass solche Fragmente unserer Welt hinüber ins Jenseits züngeln, um Schaffungskräfte heranzusaugen. Dicht neben diesem bösen Ornament sticht ein scharfer und schrecklicher Todesstrahl in den ganzen blutenden Untergang. Es ist uns nicht vorstellbar, dass solch unerbittliche Vision des Übels noch anlocken könnte. Ihre Wirkung steigert sich zu vollem Entsetzen und treibt die Mahnung in alle Gefäße der Seele: Wende dich ab, heraus aus deiner schuldvollen Vertierung. Visionen wie diese, wie Astrallicht und Inferno mit ihrer grässlichen Zerrüttung und Selbstvergeudung sind urmächtige Rufe aus der Wüste. Metanoite, ändert euer dumpfes, verstocktes Sinnen. Sehnsüchtig hält man alsbald Ausschau nach dem großen, stillen Leuchten der Weltensonne, von dem der Meister in seinen späteren Schöpfungen Ahnen macht, nachdem er sich von den Darstellungen der Astralwelt, seien sie auch als Warnungen gedacht und angelegt, endgültig abgewendet hat. Wenn auch da und dort die Kompositionen in fleischigen, fangarmartigen, bedrohlich wirkenden Figuren, die wie umherschweifende Pflanzenkörper anmuten, tierischen Strebungen Ausdruck gaben, so kommt das Tier als geschlossenes Ganzes in geistiger Gestaltung ja nicht vor. Es sei denn in unendlich erhabener Quintessenz, in cherubinischer Ahnenschaft, von der die Vision des Propheten Ezechiel und das ägyptische Sphinx-Symbol Zeugnis ablegen. Sonst ist es eine Sondererscheinung unserer Mentalprojektion, also der physischen Ordnungen. Man könnte sagen, ein derber Offenbarungsversuch der Cherubim-Stufe des göttlichen Willens, dem aber, mit Ausnahme des Menschentieres, der Funke nicht zugesellt werden sollte. Wie schmerzlich und contrecoeur das auch jedem Tierliebhaber klingen mag. Man darf im Tier geradezu einen Akt kosmischen Humors erblicken, der vom Tiger bis zur Wanze, vom Elefanten bis zur Biene, vom Albatros bis zur Qualle schier schalkhafte Hohlspiegelbilder unendlich fältiger Einzelmöglichkeiten an Strebung und Fixation entworfen hat. Es steckt sicherlich etwas wie Lachen, das von Harmlosigkeit bis zur unheimlichen Dämonie reichen kann, in den Formen der problematisch intentionierten Tierwelt, und es zeigt denn auch alle Stufungen und Schwingungen des Lachens, vom Lächeln unter Tränen bis zum großartigen Gelächter der Götter, vom herben Spott bis zum Jubel erlösender Freude, immer aber als Gesamtform, nicht als vorübergehende Laune und Grimasse, ledig aller moralischen Nebenbedeutung. Daher ist die vom Menschen erfundene und geschätzte Tierfabel so fingiert wie nur möglich, doppelte Karikatur unter Betonung des Anscheins und absichtlicher Verkennung des Wesens. Ist doch das Tier dem Menschlichen so entgegengesetzt wie möglich. So ist die in der Tierwelt ihr Wesen treibende, freilich oft bis zur Dämonie gesteigerte Schalkhaftigkeit ein gewaltiges Gegenbild zum gestaltgewordenen Liebesentzücken in den Wundern der Pflanzenwelt. Darf hier gesagt werden, dass der König des Märchens eine geliebte Frau und einen Narren in seinem engsten Umkreis hat? Aber es sind ja alle uns umgebenden Formen und Triebkräfte Wirkung der in unserem Wesenskern gesammelten Allwelt samt deren Hierarchien und monarchischen ewig verhüllten Gipfel.
Wirkung der zahllosen N-Dimensionen, von denen uns Bowin-Ra in einem unserem Sehen entsprechenden Schema Grundriss und Aufriss Zeugnis abgelegt hat. Es wird jegliche Form, die sinngemäße Antwort auf den Anruf irgendeiner oder mehrerer kosmischer Dimensionen bedeuten müssen. Das Vollgefühl von einer Form ist dann wohl erst erreicht durch die Erhebung in die erregende und anrufende Dimension. Wie sollte denn die letzte Vereinigung anders möglich sein? Wie anders, sie sei denn Vereinigung mit der platonischen Idee. Alles Geschehen ist ja im Urwort enthalten und darin potenziell gegeben, um dann mehr oder minder virtuell zu werden. Denn alles Offenbare ist mannigfaltig virtuell, nie wesenhaft. Die Stufungen der geistigen Erscheinung zwischen der Gottheit und deren selbstgewolltem Gegensatz in der Grenzzeichnung des Nichts sind virtuelle Stadien des Wortwerdens. Um dessen inne zu werden, kann die Betrachtung des Bildes Raum und Zeit dienlich sein. Sofort fällt ins Auge, dass alle haftenden Formen hier sich rechtwinklig geben. Unschwer sind da solche Dimensionen zu spüren, welche die physische Grundgestaltung, deren Sinnbild der Würfel ist, aus sich entwickeln. Es bietet sich also unserem Erfassen der Schaffensherd für die drei Koordinaten unseres Raumgefühls dar. Die vierte, der Zeit entsprechende Koordinate, ist ausgedrückt in den Bewegungsbildern der wie Reaktionsprojektile dahinsausenden Kugeln, die über die Fläche von rechts her hinweg zu gleiten scheinen. Tatsächlich aber, was nicht ohne beeinträchtigende Maßnahme mit unseren Mitteln zu gestalten war, nach innen den Raum durchdringend schießen. Das Bild enthält noch zwei Figuren, deren merkwürdige Artung der hier sonst formgewordenen Bipolarität von Zeit und Raum das höhere und urtümliche Gegenbild erstellen. Es ist der fünfzackige rot-golden strahlende Stern im linken durchblauten, fast quadratischen Rechteck und es ist die hinter der großen lichtgelben Lamellenwand hervortretende, ganz kalt weiße Kugel mit der blutfarbenen Aura, deren in sich ausdrucksloses Wesen, welches dumpf gebärend und demiurgisch bleibt, in deutlichem Gegensatz zu dem goldenen Licht des Sterns sich verhält. Hier stehen offenbar Paternität und Maternität in zeugerischem Widerspiel einander gegenüber. Wenn in den häufig auf den Bildern vorkommenden Kugelgestalten sicherlich solche Wesen zu erblicken sind, auf die das Höchste potenziell einwirkt, so sind sie doch alle ungemein verschieden. Viele sind noch nicht entzündet, um in Jakob Böhmes Sprache zu reden. Da wird denn immer die farbige Erscheinung vieles über die Individualität des Wesens auszusagen haben. Auch haben nicht wenige dieser Kugeln bedeutsame Funktion nach außen hin als ordnende, schirmende und grenzesetzende Gewalten, wie unsere Vorstellung sie den Schutzengeln und Todesengeln gibt. Noch mancherlei derartiges wird uns auf den späteren Bildern begegnen. Hier aber sei nur auf jene kleine grüne Kugel in der Komposition Drang zur Gestaltung hingewiesen. Auch dem Widerstrebenden und sich Abschließenden dürfte ja diese Darstellung begreiflich werden. Die grüne Kugel nun in der rechten oberen Ecke ist wie eine innere Zusammenballung der Sehnsüchte, die das Ganze verborgen durchrauschen. Überall schimmert es grünlich auf. So wird diese kleine Kugel zur segnenden und wachenden Kraft der Hoffnung. Die spitzwinkeligen Wegweiser aber sind erbarmungslosere ausführende Organe, denen das Gesetz nur zu spornen und anzustacheln gebietet. Es bleibt noch ein Wort über die malerische Technik zu sagen übrig. Der Farbenauftrag ist energisch und sicher, dabei locker. Die zumeist kurzen und breiten Pinselstriche quadratischer Grundform auf den Landschaften machen feineren Tupfen Platz, welche mit schmalen und langhaarigen Landseerpinseln gemalt sind. Alle Farbe ist verhältnismäßig dünn, aber nie zimperlich hingesetzt. Reine und leuchtende Töne von großer Mannigfaltigkeit. Alle auf den ersten Wurf gewonnen und nie vertrieben. Schmelz und Pracht der Farben gehen bis zur Verwegenheit, beinahe Buntheit. Aber gerade dadurch ergibt sich eine anspornende und beschwingende Wirkung auf den Betrachter. Die Unbekümmertheit dieser Palettenbehandlung hat manchen Artisten irritiert. Es ist eine Lichtmalerei im eigentlichsten Sinne, deren Töne ganz klar nebeneinander aufklingen. Wenn man etwa Lust verspürte, diese Arbeiten in musivische kostbare Materialien zu übersetzen und zu vergrößern, so wäre das eine Art Orchesterverstärkung, die am Wesen nichts ändern könnte, wohl gar manches vergröbern möchte, andererseits jedoch auch gewisse Wirkungen, die sehr wichtig sind, steigern würde. Es käme auf den Versuch an. Wie bewusst und seiner Sache sicher der Künstler in seinem Handwerk vorging, zeigte sich auch dadurch, dass er, kam die Nötigung malerischen Schaffens über ihn, bis in die späte Nacht zu arbeiten liebte, ohne Rücksicht auf Mahlzeiten und Dämmerung. Er kannte genau die durch künstliches Licht und Zwielicht bedingte Änderung der Farben. So sollte denn erst das Wesentliche eines Entwurfes gesichert sein, bevor die Norm der täglichen Lebensordnung wieder Geltung haben durfte und das ruhige Moderato der Durchfeilung einsetzte. Selbst die frühesten Bilder des Weltenkreises zeigen Zielbewusstheit, Reife, Beherrschung der Mittel und eine ungehemmte Jugendfrische. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass der Meister an Klarheit und Durchseelung der geistlichen Bilder dann doch noch weit über seine bisherige künstlerische Stufe hinausgewachsen ist. Es ist ein Wachstum, das nicht so sehr aus der Erfahrung und dem sich anreichernden Können, als vielmehr aus der prokreativen Kraft der Liebe zu erklären ist. Auch in der Kunst bedeutet die Liebe alles. Talent, Geschmack, Einfälle, Reiz und so weiter sind freilich unerlässliche Zutaten wie die Gewürze und die Vitamine in der Nahrung. Es sei der Hinweis nicht versäumt, dass die meisten Bilder des Weltenkreises gleich den Landschaften Querformat haben. Während die späteren Kompositionen aus der geistigen Überwelt schier ausnahmslos Hochformat zeigen. Darf daran erinnert werden, dass die Frührenaissance, deren Jugendlichkeit schon immer von liebevollen Betrachtern empfunden worden, das Horizontalbild häufiger pflegte als das Vertikalbild. Selbst die Altarbilder jener Zeit zeigen diese Neigung, und da dem Altar naturgemäß und schon von der Gotik her das Hochbild anstand, bekamen die Altarbilder der Frührenaissance ein dem Quadrat angenähertes Kompromissformat. In der Hochrenaissance und besonders im Barock obsiegte dann vollständig das Hochformat. Der Barock hat ohnehin etwas Gealtertes an sich. In seiner Endphase, dem Rokoko, trugen die Menschen Perücken aus weißem Haar. Man darf ja im Allgemeinen feststellen, dass der jugendliche Mensch in die Breite und Weite, der ältere Mensch in die Höhe lebt. Alles Innere findet stets seinen sinnfälligen Ausdruck. Man muss nur die Augen offen halten, um es zu sehen und dadurch seiner inne zu werden. Als echter reifer Mensch entfaltete Bo Winra sein individuelles, vielfach zum stilvoll typischen